Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Also ich habe die Nachricht erhalten und dann schläft man erstmal eine Weile drüber, wie man das so findet und dann berät man sich auch. Dann habe ich meine Agentin Mechthild Holter zu Rate gezogen und meine Musikmanagerin Eva Petzinger, einfach auch, weil man natürlich gucken muss, wie ist das, wenn man Tatort macht, kann man dann noch Musik machen oder kann man dann noch Kinofilme machen, und haben halt festgestellt, dass sich das ganze Bild ganz schön gewandelt hat und man da gar nicht mehr so festgelegt unbedingt ist. Das hat irgendwie nochmal einen anderen Status bekommen, finde ich, in den letzten Jahren irgendwie, und das ist ganz schön. Und dann habe ich natürlich meine Tochter gefragt, wie die das findet, die muss ja damit auch leben, und die hat einfach nur gesagt, geil.
Ja, aber mich hat vor allem das Konzept überzeugt und was die Kugizische und der RBB überhaupt damit so vorhaben, und deswegen freue ich mich sehr, das zu machen.
Merit Becker und Marc Waschke sind die neuen Tatort-Kommissare des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ab Herbst 2014 stehen sie vor der Kamera. Welche Dramaturgie sich die Macher dafür ausgedacht haben, gleich in diesem Radio 1 Medienmagazin vom 1. März 2014. Details besprochen werden noch aus dem neuesten KEF-Bericht, das ist die Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten in Deutschland. Die Social-Media-Website Pinterest steht auf dem Sprung nach Deutschland, und es gibt neue Studien zu den Medien in Rumänien und Bulgarien, und das alles natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Jetzt ist er offiziell. Nach wochenlanger Diskussion über halböffentliche Informationen können wir uns nun an Fakten halten. Der 316 Seiten starke 19. KEF-Bericht liegt vor. Die PDF-Datei können Sie auf der Homepage der zuständigen Kommission für die Ermittlung des Finanzbedarfs kef-online.de auch herunterladen. Oder Sie folgen einfach dem Medienmagazin bei Twitter und Facebook. Dort poppte er gerade als Link auf. Dann haben Sie, liebe Beitragsteller, also etwas wie eine Analyse, wie viel Geld überhaupt eingesammelt wird nach der Umstellung der Rundfunkgebühr auf die Haushalts- und Betriebsstättenabgabe, und eine Expertise, was eben die Experten der Kommission ARD, ZDF und Deutschlandradio empfehlen, beziehungsweise ziemlich verbindlich aufgeben, was mit Ihrem Beitragsgeld passieren soll. Ich habe mir zwei Dinge mal herausgepickt, zwei Zitate. Die Kommission sieht insbesondere beim Anzahlungsbestand Sport die Grenze des wirtschaftlich Vertretbaren erreicht. Ist das nun eine Warnung, Kritik, oder haben hier ARD, ZDF Vorgaben der KEF verletzt? Ich konnte mit dem KEF-Vorsitzenden Dr. Heinz Fischer Heidelberger sprechen.
Zunächst ist einmal so, dass die Kommission die Programmautonomie der Anstalten beachten muss. Wir können also nicht sagen, weniger Sport, sondern wir können nur schauen, wie hoch die Sportkosten sind. Die Anzahlungen für die Sportrechte sind Teil des Programmvermögens. Da achten wir sehr darauf, in welcher Größenordnung praktisch Vermögen vorgehalten wird, um das laufende Programm auch über einen bestimmten Zeitraum hinaus zu finanzieren. Wenn man unseren Leistungsbericht und das Gewicht, das der Sport in der Berichterstattung oder im gesamten Programmbouquet hat, betrachtet, dann ist das schon sehr gewichtig. Wir wollen schlicht dazu beitragen, dass hier auch Wirtschaftlichkeit hergestellt wird und wirtschaftliches Denken hergestellt ist. Nicht jeder Preis muss bezahlt werden. Ich glaube, diese Hinweise sind inzwischen auch schon zum Großteil verinnerlicht. Es kann nicht einfach so weitergehen, dass auch jeder Preis gezahlt wird, nur damit man das im öffentlich-rechtlichen Bereich dann auch hat. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass wir nicht in das Programm eingreifen dürfen, aber solche Hinweise sind immer auch ganz wichtig für die Gremien, die letztlich über das Programm entscheiden.
Mehr als eine Mahnung, das ist richtig eine Aufforderung, ist folgender Passus, den ich gefunden habe: bei Talksendungen und Nachrichten im Fernsehen sowie bei Kulturwellen im Hörfunk zeigen sich erhebliche Kostenunterschiede. Die Kommission fordert die Anstalten auf, Wirtschaftlichkeitspotenziale zu erschließen. Woraus resultieren Ihrer Meinung nach diese Kostenunterschiede und wie hoch sind die?
Die Kommission hat regelmäßig Sonderuntersuchungen in ihren Berichten veröffentlicht. Hier werden vergleichbare Sendungen, Formate der einzelnen Anstalten untersucht und das zurückgeführt oder bezogen auf Sendeminuten, schon aus diesen Relationen ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Formaten oder Wellen. Das sind für uns Hinweise, dass es bei der einen Anstalt manchmal nur die Hälfte kostet als bei einer anderen Anstalt. Aus diesen Kostenvergleichen haben wir dann ein sogenanntes Benchmarking entwickelt und haben den Durchschnittspreis bestimmter Formate dann zugrunde gelegt. Und wenn man diesen Durchschnittspreis zugrunde legt, das ist eine Annahme zunächst einmal, kann man errechnen, welches Wirtschaftlichkeitspotenzial da ist. Die Gremien müssen sich selbst damit beschäftigen, ob sie diese hohen Kosten so haben wollen. Die Unterschiede sind zum Teil natürlich schon begründbar, weil es natürlich redaktionelle, produktionstechnische Unterschiede geben kann. Aber man muss sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wenn die Entscheidung da ist, ein Hochglanzformat zu machen, dann kostet das natürlich mehr, aber muss es immer Hochglanz sein, sondern kann auch ein bisschen was an dem Glanz weggenommen werden, ohne dass der Inhalt oder die Zuschauerresonanz schwindet.
Der Vorsitzende der Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs, Dr. Heinz Fischer-Heidelberger. Und mit den beiden Zitaten habe ich mich auch bei der ARD gemeldet, beim ARD-Programmdirektor, das erste Volker Harris, und ihn natürlich gefragt, wie er diese Aussagen im KEF-Bericht nicht nur interpretiert, sondern mit welchen Schlussfolgerungen.
Das muss man zunächst einmal erläutern. Anzahlungsbestand Sport, das sind nicht die sportrelevanten Ausgaben in ihrer Gesamtheit, sondern das sind die bei Sportverträgen üblichen Vorauszahlungen. Sie schließen Verträge ab, erwerben ein Recht etwa an Olympischen Spielen und zahlen dann bereits erste Raten, bevor das Ereignis stattfindet. Es wird nicht auf einmal bezahlt. Und diese Raten, das ist der Anzahlungsbestand. Der wird natürlich buchhalterisch erfasst. Und den können wir nur bedingt auch selber steuern, das ist ja eine Frage der Abschlüsse. Der sagt aber nichts aus über die Gesamtsumme dessen, was wir für Sport ausgeben. Die bleibt davon unberührt, denn egal wie Sie die Raten staffeln, am Ende bleibt es bei der vereinbarten Gesamtsumme, die Sie für ein Recht zahlen. Wenn Sie aber sehr früh mit Ratenzahlungen anfangen, dann haben Sie einen hohen Anzahlungsbestand. Insoweit ist das erstmal eine Größe, bei der wir im Übrigen, und das bescheinigt uns die KEF in ihrem Bericht für die Programmbevorratung, darunter fällt das insgesamt, eher moderate Steigerungen verzeichnen, die aber nicht ausschlaggebend sind. Ausschlaggebend ist die Summe dessen, was wir insgesamt für Sportrechte ausgeben. Und da kann ich Ihnen sagen, der Sportrechteetat des Gemeinschaftsprogramms der ARD ist in den letzten Jahren mehrfach gekürzt worden. Und wir bezahlen mitnichten jeden Preis. Das haben wir auch in der Vergangenheit nicht getan, sondern wir gehen bei Neuabschlüssen sehr moderat vor und haben mehrere Verträge abgeschlossen, bei denen wir keine, manchmal sogar rückläufige oder wenn, dann nur sehr moderate Preissteigerungen gezahlt haben. Und dass wir nicht jeden Preis bezahlen, das können Sie an einem ganz prominenten Beispiel sehen, das uns sehr geschmerzt hat. Die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft wird man künftig nicht mehr im Ersten und bei ARD und ZDF sehen können, weil dort im Markt ein Wettbewerber einen Preis geboten hat, den wir mitnichten überbieten wollten, weil wir ihn für völlig unverhältnismäßig hielten.
Dann zu den Talksendungen und Nachrichten. Dort heißt es, eben bei diesen sowie bei Kulturwellen im Hörfunk zeigen sich erhebliche Kostenunterschiede. Die Kommission fordert die Anstalten auf, Wirtschaftlichkeitspotenziale zu erschließen. Das ist eine konkrete Aufforderung zur Kostenreduzierung. Sie verantworten das Fernsehen, also Talk und Nachrichten. Es wird kein allgemeingültiges Schema F geben, aber wie wird die ARD jetzt vorgehen?
Wirtschaftlichkeitspotenziale zu erschließen, wie es die KEF fordert, das ist etwas, was wir uns selbst zur Aufgabe gesetzt haben. Das bleibt eine ständige Aufgabe. Wir leben in Zeiten der Beitragsstabilität und deswegen haben wir ein ganz, ganz großes Interesse, unsere programmliche Wettbewerbsfähigkeit dadurch zu erhalten, dass wir so wirtschaftlich wie nur irgend möglich in allen Genres arbeiten. Da muss man uns nicht den Weg weisen. Diesen Weg werden wir ohnehin beschreiten müssen und wir wollen ihn auch beschreiten. Die KEF weist darauf hin, dass etwa im Bereich Talk-Sendungen unterschiedliche Minutenpreise haben und fordert uns auf, uns das genauer anzuschauen. Das ist in Ordnung. Die KEF erkennt ja selber an, dass diese Unterschiede redaktionell begründbar sein können, denn sie können die Sendungen eben nicht eins zu eins vergleichen. Die Sendungen sind unterschiedlich, manche haben höhere Studioanteile, andere höhere Anteile an Einspielern. Es hängt von der Location ab, es macht einen Unterschied aus, ob sie aus einem Gasometer senden oder aus einem Studio. Das alles sind redaktionelle Entscheidungen und auch die Rechnungsarten müssen Sie in Betracht nehmen. Bei manchen sind es komplett Außenvergaben, bei anderen gibt es auch so etwas wie redaktionelle Beistellungen aus den Häusern. Die Materie ist extrem kompliziert, aber die Unterschiede in den Minutenpreisen sind bei genauer Betrachtung begründbar, redaktionell und produktionstechnisch begründbar. Wir wissen die Anregungen der KEF aber durchaus zu schätzen und nehmen sie sehr ernst. Die KEF hat ja ihren Hinweis, Wirtschaftlichkeitspotenziale auszuschöpfen, verbunden mit Verständnis für redaktionelle und produktionstechnische Belange. Das zeichnet insbesondere ihren Vorsitzenden Fischer Heidelberger aus. Und deswegen werden wir diese Hinweise selbstverständlich intern diskutieren und prüfen in den Geschäftsführungen und auch mit unseren Gremien.
Der Programmdirektor, das erste, Volker Harris zum 19. KEF-Bericht. Wie gesagt, getwittert und auch auf Facebook zum Runterladen, auch als Zusammenfassung. Der normale Reflex wäre gewesen, ich hätte jetzt Klaus Dollingers Tatort-Vorspannmelodie spielen müssen, wie das alle so machen. Aber das würde dem neuen Tatort des RBB irgendwie nicht gerecht werden. Der will ja doch ein bisschen anders und neu sein. Natürlich wird er den Vorspann benutzen, aber um an das neue Konzept heranzuführen, denke ich, ist es besser, man interviewt zwei hinter den Kulissen. Nochmal ganz kurz, Rückblende. Seit September 2013 ist ja bekannt, dass der RBB ein neues Konzept für den Tatort entwickelt. In dieser Woche wurde es vorgestellt und im Oktober, November beginnen dann die eigentlichen Dreharbeiten mit den Tatortkommissaren Nina Rubin und Robert Caro, so die Kunstnamen. Vor der Kamera haben wir ja zu Beginn der Sendung gehört, Merit Becker und Marc Waschke. Und sie sind das neue Gegensatzpaar. Frau Mann, West-Ost, intuitiv, intellektuell, emotional, rational. Und ich fragte die RBB-Filmchefin Kuki Ziesche, die das Projekt betreut, wie denn die Dramaturgie aussehen wird.
Ostdeutsch. Also wir kommen aus einer Schule, der sogenannten DEFA-Schule, wo nicht primär geplottet wird, sondern wo sich Geschichten aus den Figuren heraus entwickeln. Und das machen wir hier auch. Also wir legen sehr große Sorgfalt auf die Entwicklung der Figuren und versuchen ganz viel von möglichen Konfliktpotenzial in die Figurenbiografien hinein schon zu legen, sodass man die Möglichkeit hat, aus den Figuren heraus mit doppeltem Boden zu erzählen.
Also das heißt, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, so eine Art Virtualität wird erstellt, also eine Figur wird von der Geburt bis zur Gegenwart durchgestylt. Ging der in den Kindergarten, hatte der Konflikt mit seinen Eltern, ist der möglicherweise in bestimmten Fächern in der Schule besser oder schlechter gewesen, hat er das alles nachgeholt, ist er mal verprügelt worden und solche Geschichten?
Ja, das ist nun schon sehr detailliert, aber also Nina Rubin hat einen proletarischen Hintergrund, kommt aus Wedding, ihre Mutter ist gestorben. Sie war frühzeitig mit dem Vater und den beiden jüngeren Brüdern alleine. Sie kommt aus einem Männerhaushalt. Der Background ist, hat mit Boxen zu tun. Die ist also zwischen der Umkleide und dem Vereinslokal irgendwie aufgewachsen und hat dadurch natürlich eine Prägung, diese Figur. Sie hat eine starke Körperlichkeit, sie hat keine Hemmung, jemanden anzufassen. Sie ist feminin, aber auch eine zupackende Dame und sie ist eine echte Berlinerin. Also,
wird sie Dialekt sprechen? Also wird sie berlinerisch reden?
Ja, aber verständlich. Also nicht ordinär, nicht abkippen ins wirklich extrem Prollige, aber man wird deutlich spüren, wo sie herkommt, ja.
Normalerweise schreibt man das den Ossis zu, dass sie so die Herkunft nicht verleugnen. Aber der intellektuelle Part, wenn ich das mal so sagen darf, ist also männlich und lebt im Osten. Was hat der für eine Biografie?
Eine akademische. Der kommt aus Pankow. Seine Eltern sind Chefärzte. Das ist ein sehr akademischer Hintergrund, der auch für Pankow in der DDR steht. Und wir haben es ein bisschen versucht, gegen den Strich zu bürsten. Also dieses Image der weltkluge Westdeutsche, Wessi, Westberliner, der dumm dreiste Ostdeutsche, der irgendwie von den Verhältnissen überrollt wurde. Das wollen wir alles nicht erzählen, sondern wir versuchen, wir haben es bewusst umgedreht, ja, dass wir die geradere, die emotionalere, die einfachere, sage ich mal in Anführungsstrichen, das ist jetzt im Radio schwer zu formulieren, Figur in den Westen gesetzt haben und die anspruchsvollere, filigranere Denkart, das Akademische, das Intellektuelle, das tiefergründige, das in großen Zusammenhängen sehen, was mitunter dann auch ein bisschen zynisch manchmal wird, weil man sagt, ich will jetzt dem gar nicht richtig helfen, sondern gucken wir mal, wie sich's entwickelt, weil man will ja einen großen Fall auflösen. Und da denke ich, hat man wunderbare Reibungsmöglichkeiten, die auch was, also die nicht nur aktuell dann in der Geschichte für Bewegung sorgen, sondern die auch was über unsere Zeit hier erzählen, ja? Wie die Leute aufgestellt sind, wie sie ticken, was sie fühlen, wie sie denken.
Anders als bei einer Romanvorlage braucht man dann konkrete Menschen, die diese Rolle ausfüllen. Wie sind Sie auf die Hauptdarsteller gekommen?
Witzigerweise hat sich das so angefühlt. Also wir haben im Grunde, nachdem wir gesagt haben, okay, ein wichtiger Protagonist für uns ist die Stadt, haben wir da diese beiden Figuren reingesetzt. Zwei wollten wir haben, weil mit einer hat man wenig Kommunikationsmöglichkeiten und wir wollten Reibung haben und Konflikt und haben uns dann so zwei Figuren in diese Landschaft gesetzt, haben die verortet und haben angefangen, die mit Leben auszufüllen, ja, in Gesprächen. Und irgendwann kriegten die Gesichter und es waren die Gesichter. Wir haben dann die Gesichter irgendwie vor uns gesehen und es war klar, das ist die Berlinerin Merit Becker und Marc Waschke, der den etwas intellektuelleren, kühleren, aber doch sehr männlichen Part übernimmt.
Trotzdem bleibt der Tatort natürlich ein Krimi und er soll natürlich auch im Tatort bleiben, aber lässt sich denn nun so ein Tatort wirklich neu erfinden? Drehbuchautor für den ersten Tatort und auch an der Stoffentwicklung mit beteiligt ist Stefan Kollitz, bekannt durch solche Filme wie An die Grenze, Dresden oder auch Unsere Mütter, Unsere Väter. Und ihn konfrontiert dich mit dieser Frage, ob er den Tatort tatsächlich nochmal neu erfinden wird.
Die Frage ist ja irgendwie berechtigt, die Sie stellen, was kann man in der heutigen Zeit mit einem Genre, was gefühlt 50 oder 60 Mal in der Woche über die deutschen Bildschirme flimmert, was kann man mit diesem Genre noch Neues erzählen? Das Konzept zielt auf eine stärkere Realität der Geschichten, auf eine stärkere Widerspiegelung der Vielschichtigkeit von Berlin, auch von sozialen Problemen in Berlin und dann, das geht natürlich auch stark in meine Richtung, dem Wunsch, Geschichten differenzierter zu erzählen und dem Zuschauer mehr und kompliziertere Dinge zuzumuten, was im deutschen Fernsehen nicht unbedingt gang und gäbe ist.
Sie kennen natürlich die internationale Szenerie ganz gut, also Skandinavien, USA. Sich mit diesen internationalen Vorgaben zu messen, ist auch für einen sehr guten Drehbuchautor eine Herausforderung. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Denn der erste Wurf muss dann schon dann doch auch vielleicht deutlich machen, wohin dieser neue Berliner Tatort geht.
Naja, Scheitern liegt ja immer im System so. Ja. Also das sollte man auch nie ausschließen, man sollte auch eine gewisse Demut haben. Das stimmt, was Sie sagen, das sind im Grunde die großen Referenzen. Ich rede jetzt gar nicht so sehr von den amerikanischen Serien, sondern eher dann von den europäischen. Also man muss ja nur nach England gucken oder nach Skandinavien gucken. Andererseits sieht man, dass die ja schon allein, was die Budgets betrifft, oft mit mindestens demselben Wasser eigentlich kochen, was wir hier in Deutschland benutzen. Die Frage ist eher, was in Deutschland, und das ist nicht nur eine Frage, die Drehbuchautoren oder Regisseure betrifft, sondern in erster Linie natürlich die Redaktion, was man in Deutschland glaubt, sich an Mut leisten zu können und dem Zuschauer zumuten zu können. Und das sind sehr grundsätzliche Fragen, die ja nicht nur diesen Fall betrifft und auch nicht nur diesen Tatort beim RBB, sondern sehr, sehr grundsätzliche Fragen, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland nicht nur jetzt seit kurzem, sondern im Grunde seit anderthalb Jahren umtreibt. Und bei diesen Fragen bin ich mir auch noch nicht sicher, dass es am Ende Antworten geben wird, längerfristige und nachhaltige Antworten, die mir selber gefallen.
Das heißt, um es mal ganz konkret zu machen, nicht alles, was so ein Drehbuchautor erfindet, findet dann Gnade vor den Redakteuren in den Anstalten. Was zeichnet diese Blockade oder Blockierung aus? Oder was ist konkret die Störung oder der Fehler im System?
Der Fehler im System, Der eine ist, das ist der, für mich der Hauptfehler in dem Augenblick, wo die Quote so apodiktisch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern an den Erfolg geknüpft ist. So. Also das heißt, ohne Quote kein Erfolg oder ein Erfolg, der sich nicht in der Quote niederschlägt, ist im Grunde eigentlich einer, den man nicht haben möchte. Diese doch sehr starre Abhängigkeit, die die Sender eingegangen sind, was die Quote betrifft, bedeutet auch, dass aus dieser Abhängigkeit heraus ein relativ schmales Risikoverhalten irgendwie existiert. Das mag bei dem einen Sender etwas größer sein als bei dem anderen oder bei dem einen Redakteur größer als bei dem anderen. Also Cookie Ziesche vom RBB ist sicher eine ganz herausragenden Redakteure Deutschlands. Das ist das eine. Und das zweite ist, das hängt aber damit zusammen, dass die Hierarchien in den Sendern, so wie ich sie wahrnehme, oft so starr sind, dass quasi eine Eigenverantwortung und damit auch ein größeres Risiko von Redakteuren nicht unbedingt gefördert werden. Ich würde mir wünschen, dass eigentlich es flachere Hierarchien sind, in denen Redakteure Stoffe machen, von denen sie überzeugt sind und damit auch größere Risiken eingehen und in gewisser Weise dann auch ein größeres Risiko zu gewinnen oder zu verlieren. Und solange das beides also in diesem doch sehr starren Maße behandelt wird, glaube ich, dass es immer wieder am Ende darum gehen wird, eigentlich sozusagen einen größtmöglichen Konsens zu erzielen beim Zuschauer. Und das führt in der Regel nicht zu Stoffen, die dann doch eine größere Widersprüchlichkeit aufweisen.
Meint der Drehbuchautor des neuen RBB-Tatort Stefan Kolditz. Und Ecki Kern twittert gerade: mal sehen, wie viel Krimi beim neuen RBB-Tatort übrig bleibt, wenn die Hauptdarsteller so fein gezeichnet werden. Wir sind alle gespannt und die Outtakes aus diesen Interviews dann im Podcast.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Sie können sich gleich Ihren Second Screen selbst basteln, indem Sie schon mal auf Pinterest.com gehen. Darum wird es jetzt gleich gehen, denn die wollen nach Deutschland. So, ich habe Ihnen eben nochmal den Link zum nächsten Berichtsgegenstand getwittert, auch nochmal einen Screenshot gemacht, falls Sie da nicht landen wollen. Es geht um Pinterest. Die Beantwortung dieser Frage, ist das ein wichtiger Dienst oder nicht, werden wir jetzt gleich klären mit Michael Mayer. Vielleicht nochmal ganz kurz vorher zur Erklärung. Also Pinterest ist so eine Mischung aus Pinnwand und Interesse, also Pinterest, die 2010 von den drei Internetunternehmern Ben Silverman, Paul Ciccara und Evan Sharp gegründete Website wird mittlerweile von 57 Millionen Nutzern besucht. 10 lokale Webseiten in verschiedenen Ländern gibt es bislang. Bis Ende des Jahres sollen es 30 werden und nun will man also auch verstärkt in Deutschland investieren. Hierzulande ist die Nutzerzahl von Pinterest im letzten Jahr um über 150% gestiegen. Weiß nicht, das ist ja so wie mit den Kühlschränken, wenn man zwei hat und kauft sich noch einen, dann steigt auch die um 33 ein Drittel. Aber egal, das werden wir gleich hören, Michael Mayer. Was Pinterest ist und warum die Seite auch hier wichtiger werden könnte. Ja, erzähl es uns einfach.
Nee, zunächst mal muss man ja vielleicht mal erklären, wie das eigentlich aussieht, wenn man die Seite anklickt. Also es gibt ja Menschen, die vielleicht noch nie da waren. Also das ist wirklich so wie eine Pinnwand halt. Und der Unterschied, der entscheidende Unterschied zu Facebook oder gar Twitter ist halt, dass das Ganze wirklich sehr visuell orientiert ist. Also man sieht Fotos mit kleinen Bildunterschriften und wenn man die Fotos anklickt, dann kommt man auf die jeweilige Website, von der das Foto entstammt. Also wirklich wie eine Pinnwand, wenn man so will.
Ich muss gestehen, ich hatte mich auch angemeldet irgendwann mal und dann ist mir das irgendwie zu anstrengend, weil Fotos kann Twitter auch, Facebook auch und warum man jetzt noch diesen neuen Dienst braucht, aber ich bin ganz Ohr.
Ja, also da kommen wir vielleicht mal später dazu, was das jetzt irgendwie wirklich bringt, aber ich würde noch kurz mal erklären, also es gibt halt zwei Möglichkeiten, man kann entweder gezielt nach Produkten, Themen oder was auch immer suchen oder aber man kann halt eben die Pinnwände der, also die sogenannten Boards, wie es heißt, der Freunde verfolgen, die du halt hast. Und ich habe jetzt aber mal Matt Crystal gefragt, der ist sogenannter Foreign Manager, also sprich zuständig für die Auslandsexpansion, was Pinterest eigentlich ist.
Pinterest is a visual discovery and planning tool.
Pinterest ist eine Art visuelles Entdeckungs- und Planungsmedium. Es erlaubt dir, Dinge zu entdecken und sie dann auch im richtigen Leben zu machen, zu kochen, zu kaufen, was auch immer. Beispielsweise, wenn du eine Reise nach Australien planst, kannst du auf Pinterest interessante Orte entdecken, die sich lohnen, oder tolle Rezepte finden für gesünderes Essen. Oder aber, wenn du dein Wohnzimmer umdekorieren willst, dann findest du bei Pinterest Inspirationen dafür.
fantastic design inspiration.
Man muss vielleicht auch nochmal sagen, also bei Pinterest geht es jetzt nicht so sehr, dass du mit Freunden in Kontakt bleibst wie bei Facebook oder so, sondern es geht wirklich eher darum, dass man sozusagen gemeinsame Interessen miteinander teilt.
Verstanden, also wie zum Beispiel eine Wohnung umdekorieren. Also mit
das kann ein Thema sein, Jörg.
Ja, ich glaube, ich werde mich da nochmal umsehen, aber mit Politik oder Protest oder Petition hat Pinterest eher da nichts zu tun, oder?
Nee, also zumindest was ich gefunden habe, also vielleicht tue ich irgendjemandem Unrecht, aber ich denke, es geht eher so um Design, um Kochen, um Reisen. Aber ich habe sozusagen auch mal aus der Praxis jetzt jemanden gefragt, Theresa Neubauer, das ist, die betreibt selber auch einen Blog und die hat ein digitales Magazin namens Sister Mag, was sie betreibt. Und ich habe Theresa einfach mal gefragt, okay, wie nutzt du jetzt eigentlich Pinterest?
Also ich nutze Pinterest mittlerweile eigentlich in allen Lebenslagen, in den Bereichen Food, also auch wirklich Rezepte pinnen. Das hat ein bisschen mein Kochbuch ersetzt. Dann andererseits bin ich im Design, Webdesign tätig. Ich habe also sehr, sehr viele Boards, die sich mit Typografie, mit Layouts beschäftigen. Dann natürlich sehr viel Mode. Einerseits Inspiration aus dem Bereich, wenn neue Kollektionen rauskommen. Dann habe ich beispielsweise am Anfang auch so wirklich Farbboards, wo ich einfach schöne Bilder pinne, die für mich entweder im professionellen Bereich, aber auch im privaten als Inspiration dienen.
Ja, ich will das gar nicht diffamieren, das hat alles seine Berechtigung und wenn man gerade eben die neueste Lippenstiftmode auch im Bild sehen will, ist das wahrscheinlich genau das Richtige, aber ist das wirklich jetzt die Zielgruppe oder wer ist die Zielgruppe?
Weil es ist jetzt gemein, Jörg, jetzt ist es auf Lippenstift zu reduzieren, aber ich sage mal so, ich stimme dir insofern zu, also es ist jetzt ein bisschen ein Klischee, aber ich habe auch den Eindruck, es ist bislang jetzt eher so ein Frauending, also ich habe mal sozusagen den Selbstversuch gemacht, mal gucken, wer ist jetzt eigentlich von deinen Freunden bei Pinterest und Ergebnis war, von 8 gefundenen Freunden sind 7 Frauen. So, kann Zufall sein, weiß ich nicht, aber ich würde mal unterstellen, das ist bislang eher noch so ein weiblicher Überhang. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Allerdings, was ich interessant fand, dass es zum Beispiel dann doch auch Blogger gibt, die bei Pinterest schon sind. Unter anderem der allseits bekannte Johnny Häusler, der den Blog Spreeblick betreibt, der ist auch bei Pinterest. Also ich würde mal sagen, es ändert sich allmählich, was so die Zielgruppe angeht.
Und es ist ja auch durchaus legitim, neben Facebook und Twitter und den ganzen anderen schönen Sachen zu überlegen, was findet man noch, damit das ganz große Ding wird, was dann von Facebook gekauft wird, möglicherweise. Da sind wir schon beim Stichwort. Wie viel Geld müsste man denn dafür bezahlen, wenn man dies kaufen wollen würde? Oder wie finanziert sich Pinterest vielleicht?
Ja, also Pinterest hat sozusagen so reiche Investoren, die an dieses Projekt glauben. Also im letzten Oktober, da haben die Pinterest-Macher also 160 Millionen Dollar erstmal so einkassiert, irgendwie so sozusagen, damit dieses Ding irgendwie am Laufen erhalten wird. Und der Markt, also der sozusagen ja beurteilt, was hat dieses Projekt für Zukunftsaussichten, schätzt Pinterest auf 3 Milliarden Dollar. Ich meine, okay, Facebook ist auf 10 Milliarden, aber immerhin, also 3 Milliarden ist ja unfassbar viel. Und ja, ich habe mal Matt Crystal gefragt, also wovon finanzieren die sich eigentlich?
As of today, Pinterest doesn't make money.
Pinterest ist bislang eine Website, die nicht einen einzigen Dollar verdient hat. Wir sind noch ein völlig umsatzfreies Start-up. Wir werden aber Promoted Pins entwickeln. Promoted Pins werden ähnlich daherkommen wie normale Fotos und Pins. Fotos, die immer im Zusammenhang mit deinen Interessen stehen. Also etwa mit einer Reise, die du planst, oder wenn du dein Wohnzimmer umdekorierst, ein Sofa kaufst und so weiter. Die Vision, die wir haben, ist, dass Werbung auf der Seite nicht stört, sondern sogar bereichernd ist.
Man muss jetzt auch noch sagen, es wird zukünftig auch sogenannte Rich Pins geben. Das sind dann so Bilder von Produkten, wo dann genauer steht, okay, was bringt es dir jetzt halt, wie teuer ist das Produkt, wo findest du es und so weiter. Und bislang sind bei den deutschen Firmen Mercedes-Benz, Zalando und Hugo Boss dabei, die jetzt auf diese Art und Weise bei Pinterest werben wollen. Und man muss auch noch sagen, es gibt ja auch zunehmend auf so Webseiten, wenn man dann durchs Netz surft, dann gibt es ja auch so einen Pin-It-Button, also wo man den dann anklickt, wo man sagt, okay, ich finde jetzt zum Beispiel das Radio 1 Medienmagazin so spannend und das pinne ich. Wobei ich weiß gar nicht, ob der RBB eigentlich auch so eine Sache, einen Button da drauf hat. Wäre eine Überlegung vielleicht.
Ja, ich glaube es eher nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass die Leute, die das Medienmagazin spannend finden, aber das kann man ja gerne durchaus mal twittern, dann bei Pinterest irgendwie was suchen wollen würden, weil wir dekorieren ja nicht so schöne Wohnungen um.
Ja, Radio ist ja eher doch ein Hörmedium. Aber ich erzähle noch am Schluss, also in den nächsten Wochen wird in Berlin ein Büro eröffnet, wo sie noch 2 Mitarbeiter suchen, die eben diese Expansion begleiten. Und man muss auch noch erwähnen, die haben zum Beispiel auch schon eine Sponsorenvereinbarung mit O2 Telefonica, sodass man sich gegenseitig bewirbt und bekannter wird. Und jetzt hören wir am Schluss nochmal Matt Crystal.
Für uns geht es in den nächsten 12 Monaten erstmal darum, die Nutzer in Deutschland kennenzulernen, ihre Wünsche stärker zu berücksichtigen, die Seite ständig zu verbessern. Das wird unsere Hauptaufgabe sein, nicht so sehr Werbegelder hereinzubekommen.
Ja, also wenn Sie eine Wohnung umdekorieren oder anderweitig gern sich mit Fotos austauschen thematisch, dann ist das möglicherweise Ihre Seite. Und Michael Meyer informierte über den Background. Vielen Dank dafür.
Medien global.
Wenn Sie an Rumänien denken, liebe Beitragszahler, das südosteuropäische Land unterhalb der Ukraine und Moldawiens, neben Ungarn und oberhalb Serbiens und Bulgariens, dann wird Sie angesichts des jüngsten Rankings der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen bestimmt genauso verwundern, dass Rumänien noch vor den USA auf Platz 45 liegt. Zur Relation die Ukraine 127 und Bulgarien 100. Nun sollte man nie nur einer Statistik trauen. Insofern passt es, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Medienprogramm Südosteuropa die Situation in Rumänien untersuchen ließ. Am Telefon jetzt Christian Spahr, der Leiter dieses Medienprogramms, zurzeit noch in Bukarest. Herr Spahr, was genau haben Sie untersucht?
Wir haben zum einen untersucht die politische Berichterstattung, das heißt, wie Zeitungen und Fernsehsender über politische Parteien und über die einzelnen Spitzenpolitiker berichten. Und dabei haben wir festgestellt, dass es natürlich durchaus große Unterschiede gibt, wie einzelne Medien mit den Politikern umgehen. Und das ist eine Tendenz in Rumänien, aber auch in anderen Ländern Südosteuropas, dass die Medien durchaus sehr polarisiert sind. Das heißt, dass es weniger ausgewogene Berichterstattung gibt, dass man immer beide Seiten hört und dabei auch versucht, alle Aspekte eines Themas zu sehen, sondern dass es oft so ist, dass einzelne Medien, also bestimmte Politiker hochschreiben und andere Politiker runterschreiben, dass diese Polarisierung ausgeprägter ist als zum Beispiel in Mitteleuropa.
Nun kann ich mir vorstellen, dass das möglicherweise auch verwirrend ist für die Rezipienten, dass die, wenn sie sich orientieren wollen, hin und her gerissen sind, welchen Medien sie vertrauen können. Gibt es darüber irgendeinen Index oder irgendwelche Untersuchungen?
Wir haben parallel zu diesem Medienmonitoring, das heißt parallel zu unserer Analyse der politischen Berichterstattung, die einen eher wissenschaftlichen Charakter hat, auch eine Meinungsumfrage gemacht. Und dabei haben wir festgestellt, dass tatsächlich nur eine kleine Minderheit der Rumänen daran glaubt, dass die Medien unabhängig sind. 20% sagen das. Das ist natürlich schon ein alarmierender Wert. Etwa die Hälfte bestreitet es ausdrücklich, dass die Medien frei sind, und ein großer Teil ist unentschieden. Und das gibt natürlich durchaus zu denken.
Aber es ist natürlich, wie Sie ja eben andeuteten, nicht unbedingt die objektive Realität, weil es gibt offenbar ja freie Medien.
Also es gibt natürlich freie Medien, ja, das bestreitet niemand, dass es in Rumänien keine Pressefreiheit gibt. Allerdings müssen wir unterscheiden zwischen der Pressefreiheit, die vom Staat gewährt wird, und der Pressefreiheit in der Praxis. Also Theorie und Praxis liegen oft in diesen Transformationsländern weit auseinander, und die Bedingungen im Medienbereich selbst führen oft dazu, dass die Journalisten in ihrer Arbeit weniger frei sind. Und das liegt zum großen Teil an der Struktur des Medieneigentums. Medien werden hier oft gehalten und betrieben, um politischen oder wirtschaftlichen Einfluss auszuüben, und weniger als Branche an sich, die eben profitabel sein soll, als ein Angebot für die Bürger.
Nun gibt es ja gerade in Rumänien instabile Regierungsverhältnisse. Hat Ihre Untersuchung das im Prinzip jetzt bestätigt, was Sie selbst erleben, da Sie ja jetzt in Rumänien zurzeit weilen, mit dem, was man so als gefühlte Stimmung innerhalb der Medien vielleicht registrieren kann, subjektiv, wenn man auf dem Hotelzimmer das Fernsehen anmacht?
Nun, die Regierungskoalition ist ja gerade zerbrochen in Rumänien, und unsere Untersuchung hat natürlich jetzt das nicht vorweggenommen, aber sie hat interessante Stimmungen eingefangen, insofern, dass man beobachtet hat, dass die kleinere Koalitionspartei, die Nationalliberalen, eigentlich in den Medien besser dastanden als die Sozialdemokraten, die größere Regierungspartei gestellt haben bisher und auch nach wie vor noch an der Macht sind und sich jetzt neue Optionen suchen müssen. Insofern war das für unsere rumänischen Gesprächspartner durchaus ein interessantes Ergebnis.
Würden Sie sich so weit hinreißen lassen zu sagen, dass Medien tatsächlich auch eine Macht haben in Rumänien, möglicherweise die eine oder andere Partei hochzuschreiben tatsächlich, sodass es dann zu veränderten Machtverhältnissen kommt?
Das ist tatsächlich so. Nun muss man sagen, dass das Fernsehen eine dominierende Rolle spielt, die Tageszeitungen eher eine untergeordnete. Das Zeitunglesen ist nicht ganz so verbreitet. wie das zum Beispiel in Deutschland ist, einem traditionell sehr starken Zeitungsmarkt. Und insofern spielen die Zeitungen eher eine Rolle für den politischen Bereich, für den Bereich der Eliten. Und dort kommt auch diese Funktion der Zeitungen als Druckmittel zum Tragen. Das heißt, Medieneigentümer, die ihre eigene Agenda verfolgen und damit politischen Druck ausüben. Das ist aber nicht unbedingt jetzt relevant für die Gesamtbevölkerung, weil die Gesamtbevölkerung sich viel stärker am Fernsehen und inzwischen auch am Internet orientiert.
Sie haben kürzlich auch solch eine Studie anfertigen lassen über Bulgarien, das Nachbarland von Rumänien. Gibt es da Gemeinsamkeiten oder gravierende Unterschiede? Weil ich sagte ja eingangs, Bulgarien ist auf dem Rankingplatz 100 von Reporter ohne Grenzen und Rumänien auf dem Platz 45, was die Pressefreiheit anbelangt. Aber vielleicht ist das ja auch ein Indikator für das, was Sie untersucht haben.
Diese Rankings sind sicher ein wichtiges Stimmungsbild. Es gibt Reporter ohne Grenzen, es gibt Freedom House, die beiden bekanntesten, die solche Rankings herstellen. Und im Fall von Bulgarien ist es tatsächlich so, dass sich die Situation der Medienfreiheit auch durch die Bedingungen in der Branche selbst verschlechtert hat. Das heißt, dieser Platz 100 ist als Tendenz durchaus gerechtfertigt und wir haben gemeinsam mit anderen NGOs auch auf diese Verschlechterung der Rahmenbedingungen hingewiesen. Also was die Situation in Bulgarien angeht, haben wir auch eine Verschlechterung der Medienfreiheit in der Praxis beobachtet. Die Grundprobleme der Länder sind ähnlich, das heißt, die Struktur des Medieneigentums ist unausgewogen. Es wird über Medien politischer und wirtschaftlicher Einfluss ausgeübt. Die Journalisten sind im Alltag weniger frei als zum Beispiel in Deutschland oder anderen west- und mitteleuropäischen Ländern. In Bulgarien ist die Bevölkerung etwas skeptischer, was die Medienfreiheit in der Praxis angeht. Also wir haben festgestellt, dass nur 14% der Bulgaren denken, dass die Medien unabhängig sind. Und das ist natürlich ein Anlass auch für die Vertreter der Branche, nicht nur für Journalisten, sondern auch für Medieneigentümer und auch für die Politik, darüber nachzudenken, wie man diesen lädierten Ruf verbessern kann.
Soweit Christian Spahr, er ist der Leiter des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung, zurzeit in Bukarest. Und wir haben gesprochen über eine neue Studie, die in dieser Woche veröffentlicht wurde, zur Situation der Medien in Rumänien. Ein Medienmonitoring und eine Umfrage, die man jetzt auch per Second Screen, per Twitter, per Link auch nochmal zusammengefasst nachlesen kann. Ich bedanke mich.
Radio 1.
Sie erreichen soeben den Podcast-Bonus-Track mit den angekündigten Outtakes aus den Interviews mit Stefan Kollitz und Cookie Ziesche. Die RBB-Filmchefin Cookie Ziesche zuerst.
Also ich heiße Cookie Ziesche und die exakte Berufsbezeichnung ist Leiterin Abteilung Film.
Cookie Ziesche, im September haben wir im Medienmagazin schon hören können, dass der RBB trotz der guten Akzeptanz eine neue Stoffentwicklung vornimmt, was den Tatort betrifft. Die letzte Folge ist auch bereits gelaufen mit dem alten Ermittlungsteam. Aber vielleicht nochmal für uns zum Nachvollziehen. Wieso wechseln Sie die Pferde mitten im Fluss?
Witzigerweise wird mir das immer zugeschrieben. Das ist aber gar nicht so. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich ja noch nicht so lange im Sender. Und als ich kam 2013, hatte ich das Gefühl, diese Entscheidung war schon gefällt zwischen allen Beteiligten. Deswegen bin ich gar nicht der Ansprechpartner. Jetzt sieht es immer so aus, neue Chefin kommt und räumt auf. Das ist mitnichten der Fall gewesen.
Aber wie sieht Ihre eigene Bestandsaufnahme aus? War der Tatort auserzählt mit dem alten Ermittlungsteam? Der war ja doch ziemlich lange erfolgreich. Muss man, ich sag mal, um weiter erfolgreich zu bleiben, dann doch irgendwann mal diesen Punkt finden?
Ja, das glaube ich schon. Also natürlich gibt es jetzt auch zwei populäre Gegenbeispiele im Tatort. Beim WDR und beim Bayerischen Rundfunk gibt es noch länger gediente Kommissare, die mit guten Geschichten am Start sind. Aber wenn man an einem Punkt kommt, das ist wie in einer Ehe, ja, wo nichts mehr läuft, wo man sich schweigend am Küchentisch gegenüber sitzt und sagt, ja, wir sind jetzt verheiratet und jetzt kann ich mir mein Leben vorstellen bis zum Seelenende. Mal sehen, wer zuerst stirbt. Dann ist sicherlich mental irgendwie der Punkt gekommen, wo man sagt, Veränderung muss her. In dem Sinne bin ich froh, dass dieses Gefühl auf beiden Seiten vorhanden war, sowohl beim Sender als auch bei den beiden Protagonisten. Und ich hatte den Eindruck, dass dieses Scheiden auf sehr harmonische und gute Weise erfolgt ist.
Obwohl es ja dann für die Öffentlichkeit dann doch nicht so harmonisch aussah, weil ein Darsteller die letzte Folge, die der RBB noch im alten Team drehen wollte, nicht gemacht hat. Ist das, sagen wir mal, Alltag, dass dann auch Schauspieler sagen, ich trage die Entscheidung nicht mit?
Da kann ich mich wirklich zu äußern, weil das habe ich dann in meiner Amtszeit erlebt. Und ich hatte den Eindruck, dass es gar nicht böse gemeint war, sondern dass es auch für Dominik Rake wie eine Befreiung war. Und er ist, das ist immer eine Typfrage, wie man damit umgeht. Und er hat sich irgendwie befreit gefühlt und hat gesagt, okay, dann jetzt was Neues und dann richtig was Neues, weil wir haben ihn ja einen sehr langen Korridor noch angeboten, also mit zwei weiteren Filmen, dass sozusagen auch sozial ein sanfter Ausstieg möglich ist. Und er ist vom Charakter, vom Typ her einfach an dem Punkt oder so aufgestellt, dass er gesagt hat, nein, dann jetzt. Jetzt will ich mich verändern. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber irgendwie war er in so einer Aufbruchsstimmung, hatte ich das Gefühl. Also es war völlig positiv besetzt. Ich hatte gar nicht, meine Gespräche mit ihm, die waren eher fröhlich und lustmachend. Also er war weder deprimiert noch verärgert, sondern sah das auch als Chance, eine Trennung als Chance zu sagen, jetzt stelle ich mich nochmal neu auf. Und wir haben ja gerade witzigerweise mit ihm einen Film gemacht, Mona kriegt ein Baby, der demnächst läuft in der ARD, wo er einen Familienvater spielt und wo man sieht, dass er ein wahnsinnig toller Komödiant auch sein kann.
Nun aber zurück oder in dem Sinne ein Blick nach vorne, weil so eine Stoffentwicklung und auch eine Neukonzeptionierung ja nicht nur 3-4 Wochen dauert, sondern wenn man jetzt überlegt, wann der Tatort laufen wird, nämlich im Frühjahr 2015, ist da also doch eine ganze Menge Arbeit noch zu tun. Was können Sie denn sagen, wie Sie vorgegangen sind, um tatsächlich den Tatort neu zu erfinden? Also erstmal, um die Dachmarke nicht zu beschädigen einerseits, dann das Genre zu bedienen, die Erwartung, dass dort ein Kriminalfall im Zentrum steht und dann aber doch was ganz anderes zu machen, was den modernen Rezeptionsbedingungen dann doch schon so weit entgegenkommt, dass man sagt, hey, in Berlin entsteht ja was völlig Neues.
Hey, was wollen Sie denn jetzt wissen?
Was in Ihrem Kopf vorging, als Sie dann diesen Auftrag hatten? Wie sind Sie vorgegangen?
Was ganz Einfaches geht da in meinem Kopf vor. Ich meine, wenn man eine Aufgabe kriegt, muss man eine Vision haben, eine Vision entwickeln. Ich muss wissen, was ich will und dann muss ich mich hinsetzen und überlegen, wie komme ich dahin, eine Strategie. So einfach ist es. Das ist, wenn ich einen Kuchen backe, genauso, als wenn ich einen Tatort herstellen soll.
Ja, aber welche Zutaten haben Sie jetzt?
Ich stehe auf Teamarbeit und habe mir meine Kolleginnen genommen und habe gesagt, lass uns zusammensitzen beim Kaffee. Wir überlegen, was kann eine Marke sein. Wir haben ja eine sehr bunte Krimilandschaft in Deutschland. Der Tatort am Sonntag ist ein qualitativ sehr hochstehendes Feld, was beackert wird von der ARD. Was ganz, ganz vielfältig ist, da sprießen sehr bunte Blumen, sehr verschiedenartige. Und wir müssen irgendwie es schaffen, eine Farbe zu finden, um wahrgenommen werden zu können in diesem bunten Strauß. Und da sind wir schnell auf Berlin gekommen, als eine wirklich sehr, sehr geile Stadt, eine internationale Metropole, die gleichzeitig aber auch Kiezcharakter hat. Die die Mauer hatte. In dieser Situation kann sich der wichtigste, jüngere Teil der deutschen Geschichte widerspiegeln. Diese Stadt hat so viele Möglichkeiten für uns. Ja. Wir wären dumm, wenn wir sie nicht ergreifen würden. Ja. Weil so eine Stadt hat keiner. Das ist die einzige große Weltstadt, die dieses Land zu bieten hat. Und die müssen wir einfach, ich will jetzt Hamburg nicht so nahe treten, Entschuldigung. Aber das ist einfach, da kommt man nicht drum rum. Ja. Und zu überlegen, was ergeben sich daraus für Geschichten? Wie können wir diese Stadt darstellen? Wie können wir sie präsenter machen im deutschen Fernsehen? Das ist eine wunderbare Aufgabe. Das finde ich ganz toll und stelle mich dieser Aufgabe gern.
Aber ich muss noch mal konkret nachfragen, das galt ja immer, also auch zu SFB-Zeiten war das schon eine interessante Stadt und jetzt erst recht. Aber wie erzählt man das neu, ohne das Gefühl zu vermitteln, dann hätte man auch die Alten lassen können?
Indem man versucht, den Nerv der Stadt in die Figuren einzupflanzen. Also wir haben uns dann überlegt, dieses Besondere der Stadt, wie kann ich das in die Figuren einbringen, um schon in den beiden Hauptprotagonisten, diesen beiden Ermittlern, ein bisschen diese Stadt miterzählen zu können. Ja? Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen also eine Frau, die lebt im Wedding, die hat einen proletarischen Hintergrund, die hat eine große Emotionalität. Wir haben einen Mann, der lebt in Pankow, der kommt mehr aus dem akademischen Elternhaus, der ist intellektueller, der sieht die großen Zusammenhänge, der versucht, Dinge anders zu bewerten. Er kommt aus dem Osten, sie kommt aus dem Westen. Also wir versuchen schon in den Figuren die Konstellation der Stadt auch ein bisschen aufblühen zu lassen.
Das sind also Reibungsflächen, die sind vorprogrammiert. Und jetzt kommt es aber darauf an, welche Geschichten man erzählt, auf welchen Folien sozusagen diese Charaktere umherschlittern. Sie haben Stefan Kollitz gewonnen, ein sehr bekannter Drehbuchautor, der aus dem Osten kommt, auch in Pankow zumindest Lebenserfahrungen hat. Wie sind Sie auf ihn gestoßen?
Uns verbindet schon eine langjährige Zusammenarbeit. Wir haben in den 90er Jahren recht erfolgreich Polizeiruf zusammen gemacht. Ich als Redakteurin, später als Dramaturgin. Und da war naheliegend, dass wir diese Zusammenarbeit wieder aufleben lassen. Er ist ja inzwischen ein sehr berühmter Mann geworden. Ich bin froh, dass er Zeit und Lust hatte, sich dieser Aufgabe zu stellen. Da sind wir mächtig stolz drauf und wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit. Und die ist auch jetzt schon ganz toll. Das ist sehr kreativ und es macht Spaß, einfach mit jemandem zu arbeiten, der auch eine Vision hat und mitdenkt und mit dem man auch schon so vertraut ist. Ja, da sind bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr zu diskutieren, weil man kennt sich gut und man kann wirklich sachbezogen und konzentriert arbeiten und das macht uns allen großen Spaß.
Wie muss man sich dieses Kuchenbacken dann vorstellen? Geben Sie die Eier und er gibt dann das Mehl oder wie funktioniert so eine Zusammenarbeit? Machen Sie Vorgaben, also dass Sie sagen, also die Polizeiwache steht im Prenzlauer Berg und wir müssen jetzt auch so ein bisschen Action bedienen, weil Til Schweiger im Norden da so auch ein bisschen die Sehgewohnheiten verändert?
Nein, also gar nicht. Wir können nicht immer im Reflex auf etwas arbeiten, sondern wir können uns nur auf das zurückziehen, was wir denken und dann kommt der Punkt, man schaut nicht mehr nach rechts und nach links und was machen die anderen. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht ähnliche oder gleiche Geschichten erzählt, weil die Krimi-Geschichten, so viele gibt es dann auch nicht. Aber das ist nicht der richtige Weg. Man kann nicht gucken, was macht der, was macht der. Das ist sicherlich am Anfang eine strategische Ausrichtung, dass man sagt, ich setze mich jetzt dahin, das ist jetzt mein kleines Fleckchen, das versuche ich zu beackern. Aber dann muss man es wirklich beackern und mit Sorgfalt auf die Erde schauen und gucken, was man da zustande bringt. Uns war wichtig, dass wir das Copyright des Konzeptes und der Figuren bei uns behalten in der Redaktion. Wir finden, dass es eine redaktionelle Verantwortung ist und die Verantwortung ist positiv und auch negativ und wir wollen auch die positiven Seiten so einer Verantwortung auch mal erleben und mit eigener Kreativität was uns einfallen lassen, um zu sagen, so, das sind unsere beiden Kommissare, das wollen wir jetzt hier in diesem Landstrich erzählen.
Sie sind doch ein bisschen vage in der Formulierung. Ich verstehe das, Sie wollen noch nicht zu viel verraten. Aber andererseits gibt es nur irgendwie 22, 23 Dramaturgien weltweit. Wenn man bis in die Antike zurückgeht, es sind immer nur Varianten von bestimmten Konstellationen erzählt worden. Worauf wollen Sie das Copyright haben? Also ein Krimi an sich ist ja nicht schützbar und ein Ermittlungsteam, was männlich-weiblich ist, gibt es sicherlich auch, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich recherchiert habe, dutzendfach. Werden wir im Prinzip dann doch irgendwie schon altbekannte, gute Fernsehunterhaltung sehen?
Ich wäre dankbar, wenn Letzteres gelingen würde. Also das finde ich einen hohen Anspruch, ich will das gar nicht kleinreden. Eine sehr anspruchsvolle Fernsehunterhaltung ist nicht so einfach. Und das Niveau des Tatorts oder die Krimi-Erzählung im Tatort im Ersten sind sehr hoch. Da sind wir sehr weit vorne mit. Und es ist eine große Herausforderung und auch ein großer Erwartungsdruck. Und wenn wir da mithalten können und gute Geschichten erzählen können, dann denke ich, haben wir unser Ziel erreicht.
Die RBB-Filmchefin Cookie Ziesche. Und jetzt die Outtakes, also das herausgeschnittene, nicht gesendete aus dem Interview mit Stefan Kollitz, dem Drehbuchautor des neuen RBB-Tatorts.
Das Genre Krimi ist ja, wenn man es mal ganz einfach erzählt, dass innerhalb einer Handlung eine extreme Störung eingebaut wird, nämlich der Tod eines Menschen oder eine sehr große kriminelle Straftat. Und anhand der wird dann gesellschaftliches Milieu erzählt, mal mehr oder mal weniger stark. Inwieweit spielt denn für Sie der Mord und die Ermittlung am Mord dann überhaupt noch eine Rolle, wenn Sie sehr differenziert Geschichten erzählen wollen, die möglicherweise dann eher einem Gegenwartsfilm gerecht werden als der Fall der Ermittlung?
Na, erstmal ist es eine Verabredung mit dem Zuschauer, das ist auch ganz klar, es ist eine Genreverabredung. Es geht um ein Krimi mit all seinen Facetten, das heißt eine Spannung, eine Aufregung, wie Sie selber schon gesagt haben, die Welt ist in Unordnung geraten und wir haben jetzt Kommissare, die die Ordnung herstellen sollen oder müssen. Ich selber, das hat sie eigentlich auch in den Filmen, den Krimis, die ich vorher geschrieben hatte, unter anderem ja für den RBB oder ORB damals, ich selber bin kein Freund eigentlich von Geschichten, die am Ende sozusagen die heile Welt wieder erzählen, dass sozusagen der Kommissar die aus den Fugen geratene Welt geheilt hat, sondern ich glaube, dass das immer nur sehr partielle Lösungen sind, die oft gar nicht mal die wirklichen Wurzeln von Kriminalität lösen können, sondern oft nur die Oberflächen. Also alles das sind Dinge, die in meinen Augen zu einer bestimmten Modernität beitragen sollen und die vor allem dann über Charaktere, die als dreidimensional hoffentlich dann entstehen, eine Vielschichtigkeit eigentlich des Lebens erzählen sollen. Also der Krimi steht im Vordergrund, das ist die Verabredung, aber wir erzählen Menschen, Kriminalkommissare in Familienverhältnissen, in privaten Verhältnissen mit sehr zugespitzten Charaktereigenschaften, die natürlich über den Krimi hinaus auch ihr eigenes Leben bewältigen müssen.
Inwieweit spielt die Stadt Berlin da so etwas wie ein Katalysator in diesen Geschichten? Oder sind es Geschichten, die in New York genauso stattfinden könnten wie in München und Hamburg?
Also Berlin ist schon, was Deutschland betrifft, eine besondere Stadt. Ich kenne mich ganz gut in Deutschland aus und ich glaube, es gibt keine einzige Stadt, die ich kenne, die auch nur ansatzweise diese Vielschichtigkeit von Berlin hat. Und die Vielschichtigkeit ist der große Reiz eigentlich dann auch für uns, also nicht nur für mich als Autor, sondern natürlich dann auch später für die anderen Kollegen, die daran arbeiten, also Regie oder Kamera, diese Vielschichtigkeit auf eine Weise zu erzählen, auf die man, bei der man eben nicht das Gefühl hat, dass man eine auserzählte Stadt hat. Ich glaube, Berlin ist nicht auserzählt. Es geht eher darum, welche Facetten man neu entdeckt. Und also bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich manchmal mit dem Auto irgendwie sozusagen von der geplanten Route abkomme, dann fahre ich manchmal in Berlin, wo ich mich da ganz gut auskenne, durch Gegenden, wo ich das Gefühl habe, ich bin noch nie gewesen. Und wenn sowas dann auch in einem Krimi eine Rolle spielt und sich wiederfindet, dann glaube ich, kann man was erzählen, was man nicht glaubt, schon 100-mal gesehen zu haben.
Wie werden die Geschichten aussehen? Sind das mehr so die großen Fälle, die man so einer Großstadt zumutet, also wie Korruption, wie Bandenkriminalität, wie ja, mehr oder weniger doch dann harte Kriminalität zwischen rivalisierenden ethnischen Schichten? Oder sind das dann tatsächlich auch solche Geschichten wie Eifersucht, wie Diebstahl, wie vielleicht auch sowas wie Kindesmissbrauch?
Also erstmal reden wir hier nur über den ersten Fall, den ich schreiben werde, hoffentlich zumindest, und der mir hoffentlich gelingt. Es gibt natürlich ein Konzept, was über den ersten Fall hinausreicht, aber jetzt reden wir ganz konkret nur über den. Und ich würde auch, wenn ich jetzt sozusagen Redakteur wäre, mich jetzt auch gar nicht in gewisser Weise durch Dogmen zumachen, welche Themen sind möglich, welche Themen sind nicht möglich, sondern eher natürlich von einer gewissen Relevanz ausgehen und natürlich auch von Themen ausgehen, die möglicherweise in Bergisch Gladbach nicht ganz so häufig vorkommen wie in Berlin. Also das geht in Richtung, die Sie selber beschrieben haben, aber ich würde auch, im Grunde ist ja, liegt ja eigentlich in jedem Kriminalfall, ob es jetzt, wie Sie sagten, Kindesmissbrauch ist oder ein Fall, der auf Eifersucht beruht, liegt ja eigentlich dahinter immer ein Universum. Und wenn man dieses Universum miterzählen kann, wenn es also nicht zu pittoresk wird, wenn man auch nicht irgendwie ein Krimi erzählt, in der Kommissare in erster Linie dazu benutzt werden, Alibis abzufragen und Zeiten zu vergleichen, dann glaube ich, kann dieses Universum auch sehr reichhaltig sein.
In den USA ist kommerzieller Erfolg sehr wichtig, auch bei der Entwicklung von Serien. Warum gelingt es den Amis da so die Balance zu kriegen zwischen der Zuschauererwartung und dem, was man ausprobiert?
Das stimmt nicht ganz. Also all die großen Serien, über die wir hier reden in Amerika, sind in der Regel Serien, die von PTV-Sendern, also wie HBO oder ABC produziert werden oder neuerdings jetzt Netflix, die House of Cards gemacht haben. Und die einerseits sind die natürlich abhängig davon, wie viel zahlende Abonnementen die haben. Auf der anderen Seite, in dem Augenblick, wo sie aber haben, ist ihr Interesse, das sozusagen attraktivste Programm überhaupt zu machen, um die zu halten und weitere zu gewinnen. Und das ist ein anderes Prinzip. Das ist auf Deutschland im Moment nicht übertragbar, darum geht es auch nicht. Wir sind in einer extrem eigentlich vorteilhaften Position, dass über sozusagen die Gebührenerhebung sehr, sehr viel Geld in die Sender kommt und im Grunde die Sender erst scheinbar erstmal nicht davon abhängen, ob jetzt das Programm, was am Montag gelaufen ist im ZDF oder nicht, besonders erfolgreich gewesen ist oder nicht im Sinne der Quote. Und das führt leider eben ironischerweise nicht zu einer erhöhten Risikobereitschaft, sondern eher zu einer extremen Quotenfixierung. Und auf die Dauer sehen wir das ja dann auch in den also breitenwirksam, es gibt ja immer gute Filme, die gemacht werden, das steht ja außer Frage, sehen wir das dann, dass diese Fixierung auf die Quote eher dazu führt, dass man versucht, sozusagen Konsensprogramm zu machen. Und Konsensprogramm ist nie ein Programm, was wirklich aufregend ist.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungsgeräte.